Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Fernwärme, die nachhaltige Energieversorgung von morgen. Doch wie bleibt dieses System effizient und störungsfrei? Die Lösung liegt wortwörtlich in der Luft. Drohnen, ausgestattet mit Thermografietechnologie, die Leckagen, Wärmeverluste und Schäden in kürzester Zeit aufspüren. Klingt nach Science Fiction? Keine Sorge, wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Zumindest fast. Wie das alles genau funktioniert und warum Drohnen die heimlichen Superhelden der Fernwärme sind, erklärt uns Jelena Vollmer vom Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion. Ihr hört nachgefragt, Wissen, wie es läuft, der Wissenspodcast des KIT. Ich bin Gabi Zachmann und ich begrüße ganz herzlich die Jelena Vollmer. Hallo Jelena, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
Jelena, wie bist du denn dazu gekommen, zu Fernwärmenetzen zu forschen?
Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich habe eigentlich Maschinenbau studiert, also etwas anderes, und habe mich dann aber auf Informatik spezialisiert, Programmieranwendungen, und habe deswegen für meine Masterarbeit dieses Thema eben beim IIP, bei meinem Institut gesehen. Seitdem bin ich auch an dem Institut und arbeite jetzt an meiner Promotion in diesem Themenbereich.
Was ist eigentlich Fernwärme oder wie unterscheidet sie sich von anderen Heizsystemen? Wie funktioniert das?
Fernwärme ist ein zentralisiertes System. Das ist der größte Unterschied zu so lokalen Systemen wie Gasheizungen oder Wärmepumpen, die alle im Keller von den Gebäuden sind, die sie beheizen. Fernwärmenetze sind unterirdische Leitungen, die von Energiequellen bis zu den Endenergieverbrauchern verbaut sind und so eben Wärme mittels meistens heißem Wasser oder Dampf transportieren. 90% heißes Wasser in Deutschland.
Welche Energiequellen kommen da zum Einsatz? Ist Fernwärme grün?
Sehr viele verschiedene. Früher waren natürlich so die typischen Kohle, Gas, Blockheizkraftwerke. Es gibt alles mögliche. Müllverbrennung, Abwärme. Zum Beispiel in Karlsruhe ist es die Miro-Raffinerie, wo die Abwärme von benutzt wird. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass in Karlsruhe das Netz relativ CO2-neutral ist, weil eben die Abwärme benutzt werden kann. Aber genauso kann man auch Biomasse, Solarthermie, alles Mögliche anschließen. Deswegen hat es auch das Potenzial, eine grüne Wärmeversorgung zu liefern. In Dänemark zum Beispiel sind schon fast 90% der Fernwärmenetze klimaneutral.
Welche Vorteile bietet denn die Fernwärme für Haushalte oder für Unternehmen?
Also vor allem das, was ich gerade schon gemeint hatte, dass es eben das ersetzt, dass man irgendwelche Kessel oder sonstiges im Keller haben muss. Es ist für den Verbraucher relativ einfach. Also man kriegt den Anschluss, wenn dann eine Leitung verbaut wird in der Umgebung, und dann muss man sich um nicht mehr so viel sonstiges kümmern. Also es ist platzsparend. Man braucht keinen Schornsteinfeger mehr, der vorbeikommt und irgendwie alles überprüft und wartet. Also man spart sich die Wartungskosten, und diese CO2-Neutralität oder Klimaneutralität ist je nach Netzwerk dann gewissermaßen gegeben.
Ja, und man muss sich vermutlich auch keine große Anlage kaufen.
Genau, ja.
Jetzt forschst du zu Fernwärmenetzen und deren Überwachung. Wie lautet denn der Titel deiner Dissertation?
Aktuell der laufende Titel ist Towards Thermography-Based Monitoring, Automating Leak Detection in District Heating Systems. Also eine thermografiebasierte Überwachungssystem von Fernwärmenetzen, um Lecks zu detektieren.
Wie detektiert man die? Was wird da eingesetzt?
Mehrere Technologien, das ist eine Kombination. Also wie gesagt, diese Thermografie hat die Hauptrolle, aber eben die Thermografieaufnahme, die Bildaufnahme über Drohnen, UAS Systems im Englischen, also zwei verschiedene Technologiearten kombiniert.
UAS System, das musst du mir aber schon erklären.
Ja, es gibt verschiedene Terminologien hier. UAS ist mein Favorit, sage ich mal, weil es alles beinhaltet. Es ist Unmanned Aircraft Systems, also sowohl die eigentliche Drohne wie auch der Pilot dazu. Man kann auch UAV sagen, Unmanned Aerial Vehicle. Da geht es aber dann wirklich nur um die Drohne selber. Deswegen sage ich gerne UAS.
Also, du schickst Drohnen in die Luft und die haben ein Thermografiesystem. und können somit erkennen, wo sind Leckagen, wo sind Störungen im Fernwärmenetz. Wie können die durch den Boden schauen? Wie funktioniert das denn?
Und zwar funktioniert es so, dass an dieser Drohne eben eine Kamera angebracht ist. Das ist eine Thermalkamera. Und es ist so, dass alle Objekte auf der Welt mit einer Temperatur über 0 Kelvin, also minus 270 Grad ungefähr, Infrarotstrahlung aussenden. Und diese Infrarotstrahlung hängt von der Temperatur des Objektes ab. Und dadurch kann man mit so einem Sensor, wie einem Thermalsensor, eben diese Infrarotstrahlung messen und dann ein Bild herstellen, ein Wärmebild oder Thermalbild, was eben eine Wärmekarte der Umgebung zeigt. Und dann wurde in den späten 80er Jahren schon entdeckt, dass man auf diesen Arten von Bildern eben Lecks in diesen unterirdischen Pipelines identifizieren kann. Weil wenn so ein Leck entsteht und dieses heiße Wasser austritt, dann erwärmt es diese Umgebung und auch die Oberfläche. Und dann hat man in so einem Thermalbild eine Anomalie, also eine warme Stelle, die von keinem anderen Ursprung kommt. Also einfach nur ein warmer Punkt auf dem Boden. So kann man das dann identifizieren.
Das heißt, die Überwachung von Fernwärmenetzen ist sehr wichtig. Das gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall. Die Fernwärmenetze leiden unter Leckagen. 10-14% jährlich gibt es dadurch Effizienzverluste. Und es ist sehr schwierig für Netzwerkoperatoren, diese Lecks zu identifizieren, weil sie eben in ihren Systemen häufig entweder gar kein internes Überwachungssystem haben oder ein nicht sonderlich präzises oder eins, was sie nicht aktiv benutzen können. Also sie haben keine gute Möglichkeit, um direkt zu identifizieren, okay, wir haben hier an dieser Stelle ein Leck und können es ausgraben, sondern sie sehen eben, dass sie Verluste haben dadurch, dass wie viel Wasser sie einspeisen ins System und wie viel Wasser dann am Ende rauskommt bei den Verbrauchern und können dadurch feststellen, okay, irgendwo geht Wasser verloren, wir haben eine verringerte Effizienz, aber wo das dann genau ist, ist eben sehr schwierig zu sagen.
Warum gibt es denn eigentlich Lecks? Was sind die Ursachen dafür?
Man muss sich vorstellen, diese Systeme sind häufig wirklich sehr alt, also mehrere Jahrzehnte alt. Und auch die neueren Systeme, es sind Leitungen, die unter viel Druck stehen, wo dieses heiße Wasser durchläuft. Und es kommt einfach durch Materialermüdung, durch Störungen zum Beispiel auch in der Isolierungsschicht, manchmal auch durch den eigentlichen Bau der Leitungen, passieren auch manchmal Montagefehler und so weiter oder Produktionsfehler häufig, sagen die Stadtwerke, dass da eben kleine Risse entstehen, die über die Zeit eben immer größer werden und dann das einfach zu einem Leck wird, was wirklich viel Wasser verliert.
Kann auch die Seismik eine Rolle spielen?
Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall ist mit ein Grund, dass der Boden sich eben bewegt und das eben nochmal mehr Druck auf das ganze System ausübt. Also man muss sich wirklich vorstellen, es gibt auch je nach Netzwerk bis zu 120 Grad heißes Wasser wird da durchgepumpt. Wenn man zum Beispiel dann auch eine Stadt hat, wo es ein bisschen bergauf geht oder so, dann muss man da eben auch die ganzen Technologien implementieren, um das Wasser zu transportieren. Also das alles spielt eine Rolle.
Also ist es sehr wichtig, diese Netze zu überwachen. Man schickt Drohnen los. Die können dann diese Leckagen erkennen. Woran forschst du jetzt dann aber ganz genau? Was ist dein neuer Ansatz? Was ist revolutionär an dem, was du tust?
Man schickt die Drohnen los und man nimmt eben ganz viele Bilder über diesen Leitungsverläufen auf. Aber diese Leitungen sind sehr, sehr lang. Und um die Verläufe komplett aufzunehmen, nimmt man dann zehntausende Bilder auf. Und die müssen eben dann händisch durchgeschaut werden, um eine Anomalie zu finden, die ein Leck sein könnte. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, wie man sich vorstellen kann. Deswegen geht es in meiner Arbeit darum, diesen Prozess zu automatisieren. Also es geht wirklich um Bildanalyse und eine Software zu programmieren, womit man diese Bilder als Eingabe bekommt und dann als Ausgabe eine Liste an potenziellen Lecks kartiert. Also das System zu vereinfachen für Netzwerkoperatoren, dass die wirklich am Ende wenig Aufwand haben, was diesen Prozess betrifft. Also dass es wirklich nur um die Bildaufnahme geht und dann um die Analyse der Daten automatisch und dann hat man seine Ergebnisse.
Es ist eine KI-basierte Software. Wird die immer besser während des Einsatzes?
Also ja, meine Forschung geht in alle möglichen Richtungen. Am Anfang hatte ich nicht vorgehabt, KI zu benutzen, aber auch mit dem aktuellen Trend hat sich das irgendwie automatisch ergeben. Ich glaube, fast jeder, der Bildanalyse hört, heutzutage denkt auch an KI. Und in verschiedenen Papers, an denen ich gerade arbeite, habe ich auch herausgefunden, dass KI wirklich am besten funktioniert im Vergleich zu traditionellen Algorithmen. Also ja, es beinhaltet sogar zwei KI-Modelle für verschiedene Problemlösungen. Aber ursprünglich war die ganze Software, als ich sie ursprünglich aufgebaut habe, war sie gar nicht KI-basiert. Deswegen ist es ein laufender Prozess wie in jeder Wissenschaft.
Der Kunde einer solchen UAS-basierten Thermografieüberwachung, das sind ja sicherlich Stadtwerke, das sind Kommunen. Können die dann irgendwann mal Kosten sparen durch deine Forschung, durch die Bildanalyse?
Es hängt ein bisschen davon ab. Zum Beispiel, wir fliegen mit einem Drohnenpiloten und er ist dann am Ende sozusagen der Zwischenmann zu den Stadtwerken selber. Die Stadtwerke könnten natürlich auch selber Drohnen anschaffen und auch diese Thermalkameras. Allerdings sind die aktuell ziemlich teuer. Also der Drohnenpilot, mit dem wir zum Beispiel zusammenarbeiten, der hat das als Service aufgebaut, dass er eben das anbietet, diese Überfliegungen zu machen und diese Analysen zu machen. Und für ihn wäre das dann, diese Software, an der ich arbeite, eben ein sehr hilfreiches Produkt, um diese Analyse zu beschleunigen. Was die finanzielle Einsparung an sich betrifft, da arbeite ich gerade dran, das ein bisschen genauer festzustellen. Es gibt sehr wenige öffentliche Daten über, wie viel Verluste spezifisch die verschiedenen Stadtwerke haben, wie viel so ein einzelnes Leck an Verlusten und Kosten bedeutet. Und das ist natürlich auch für die Stadtwerke immer unterschiedlich, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, wie lange so ein Leck auch besteht. Also deswegen arbeite ich daran, da so ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Es gab auf jeden Fall schon Instanzen, wo der Drohnenpilot zum Beispiel mir erzählt hat, dass die Lecks so groß waren, so viel Effizienzminderung bedeutet haben, dass die Stadtwerke fast alles an Geld investiert hätten, um das zu finden. Auch wenn man für meine Methodik die Kosten hat für den Drohnenpiloten, also für die Aufnahme von diesen Bildern und vielleicht auch durch meine Methodik eben diese Einsparung durch die automatisierte Analyse, lohnen sich diese Kosten mit meinem aktuellen Stand der Information schon auf jeden Fall für die Stadtwerke eben als alternative Monitoring-Methode, um Lecks zu identifizieren, die sonst eben monatelang existieren und sie nicht finden können.
Wie hat man die denn früher entdeckt?
Das habe ich mich auch gefragt. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt neuere Leitungsarten, die verbaute Überwachungssysteme haben. Zum Beispiel das nordische System, das nutzt verschiedene Zink- oder Kupferdrähte, die direkt integriert sind in die Leitungen, um durch Feuchtigkeitsänderungen eben die Widerstandsänderung zu messen. Allerdings braucht man dafür eben Vermessungstechniker, die die Werte spezifisch auslesen. Man muss auch wissen, in welchem Bereich sich ein Leck befindet, um wissen zu können, wo man diesen Vermessungstechniker ansetzt. Und diese Pläne, von wie die Drähte installiert sind, sind wohl manchmal gar nicht mehr bei den Stadtwerken vorhanden. Es ist kostentechnisch schwer, die Vermessungstechniker zu kriegen, oder sie sind einfach durch Personalmangel nicht mehr vorhanden. Also manchmal gibt es die Systeme, die theoretisch verwendet werden könnten, wo ich auch schon gehört habe, nicht präzise genug sind, aber davon mal abgesehen. Aber sonst gibt es genug Leitungsarten, die eben keine Überwachung installiert haben. Und da haben die Stadtwerke Stellen ausgegraben, wo sie vermuten, dass ein Leck sich befinden könnte. Manchmal sieht man auch am Abwasser, wenn es da rausdampft, zum Beispiel aus den Kanaldeckeln, dass das vielleicht durch ein Leck von der Fernwärme kommen könnte, was das Abwasser eben erhitzt hat. Also interessante Methoden, wenn man sie so nennen kann. Nichts Besonderes, Spezifisches oder Effizientes für so eine ganzheitliche Überwachung.
Sind die mittels UAS ermittelten Daten genauer? Wie klein muss ein Leck sein? Wie groß muss ein Leck sein, damit ihr sie entdecken könnt?
Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu sagen, ganz genau zu sagen, weil wie sich das Wasser, also das heiße Wasser, was durch so ein Leck eben in die Umgebung begibt, ausbreitet. Das hängt auch ein bisschen von der Zusammensetzung vom Boden ab. Also zum Beispiel bei kieshaltigem Boden versickert das Wasser mehr, als dass es zur Oberfläche geht. Also man muss ein bisschen darauf achten, was man für Umgebungsbedingungen hat. Aber von der Literatur her und von Gesprächen mit verschiedenen Stadtwerken ist so, ab 5 Grad Temperaturdifferenz von dieser Anomalie zur Umgebung sagt man, könnte es eine Stelle von Interesse sein. Ich habe so ein eigenes Kategorisierungssystem mir überlegt von definitiven, wenn man so sagen kann, kritischen Lecks ab so 15 Grad Temperaturdifferenz zur Umgebung. Und dann hängt es wirklich von dem Leck selber ab. Es gab auch schon in meinen Datensätzen Lecks mit über 35 Grad Temperaturdifferenz zur Umgebung. Es ist sehr unterschiedlich. Man muss wirklich immer auf die Rahmenbedingungen achten. Die Thermalbilder an sich sind jetzt nicht so hochauflösend wie Standardbilder, sag ich mal. Das liegt auch einfach an der Technologie. Also wir haben so um die 8 cm pro Pixel Auflösung. Bei so einem hochauflösenden Normalbild, was wir mit dem Handy aufnehmen können, da so unter 1 cm pro Pixel sein. Also das ist auf jeden Fall noch Spielraum dazwischen, wo man sagen kann, da kann sich die Technologie verbessern. Aber es ist auflösend genug, dass wir eben solche Lags sehen können oder eben Anomalien in den Bildern.
Kannst du ein Beispiel aus der Praxis nennen, bei welchen die UAS-Technologie schon eingesetzt wurde? Hast du Kontakt mit Stadtwerken, mit Kommunen?
Ja, also vor allem auch über den Drohnenpiloten, beziehungsweise auch die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, wo ich eben diese Befragungen mache, um mehr technische Daten zu den Stadtwerken, den Lags und was für einen Einfluss sie haben und was für Kosten sie haben, stehe ich da in Kontakt mit verschiedenen Stadtwerken. Und es gibt auf jeden Fall einige Beispiele. Der Drohnenpilot ist gerade zum Beispiel auch unterwegs, wieder bei Befliegungen und schreibt mir immer wieder, neue Leckage gefunden. Also es ist schon, ich sag mal, so etabliert, dass einige Leckagen gefunden wurden.
Jetzt möchtest du mir ja nicht explizit erzählen, welche Gemeinde, welche Kommune, welche Stadtwerke, welche Fernwärmenetze an welcher Stelle überwachen lassen. Warum ist das ein sensibles Thema?
Ich glaube, die politischen Gegebenheiten in den letzten Jahren haben auch einfach gezeigt, Wärmeversorgung an sich kann ein sensibles Thema sein. Und da ist es so, dass die Stadtwerke mir zum Beispiel in Gesprächen vertrauliche Informationen geben, die ich aber einfach nicht so spezifisch öffentlich rausgeben kann oder will. Ich will trotzdem diese Studie machen, weil ich das als wichtig erachte. Es gibt einen jährlichen Bericht von der Arbeitsgemeinschaft für Fernwärme. Die geben so eine grobe Übersicht, zum Beispiel diese 10-14% jährlich, die ich erwähnt hatte, an Verlusten in den Netzwerken kommen von diesem Bericht. Also es gibt diese ganz groben Statistiken deutschlandweit, aber es ist natürlich jetzt für eine wirkliche Einschätzung, insbesondere der Kosten, nicht so besonders hilfreich oder aussagekräftig. Deswegen eben meine Gespräche mit den jeweiligen Stadtwerken, und da sind auch alle unterschiedlich mit den Angaben, die sie eben so tätigen wollen oder die sie geheim halten wollen.
Also Fernwärmenetze als sensible Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ihr seid erfolgreich und ihr habt Lecks gefunden.
Ja.
Und da kann man jetzt rangehen und kann die reparieren.
Und genau. Und das
den
ist
Schaden verringern. Das ist ja das Entscheidende eigentlich bei der ganzen Sache. Wie wird denn sichergestellt, dass die erhobenen Daten von euch auch zuverlässig und interpretierbar sind?
Das macht man eigentlich im Vorhinein am besten, indem man eben auf bestimmte Sachen achtet bei diesen Befliegungen. Zum Beispiel ist es so, dass immer im Herbst, Winter, spätestens Frühling beflogen wird, weil da die allgemeine Temperatur eben geringer ist von der Umgebung und die Fernwärmenetze mit einer höheren Temperatur durchlaufen werden. Also wir haben eine größere Temperaturdifferenz von der Umgebung zu dem erhitzten Wasser. Dann fliegt man auch nachts, damit eben, wenn man sich vorstellt, jetzt tagsüber scheint die Sonne, die Gebäude erwärmen sich, alles wird wärmer, nachts kühlt alles ab. Das heißt, man hat wieder auch eine größere Temperaturdifferenz. Und dann muss man auf so Sachen achten, wie zum Beispiel, dass es nicht geschneit hat, also dass kein Schnee den Boden bedeckt oder dass es auch nicht zu nass ist durch Regen oder zu viel Laub liegt. Also man muss schon ein bisschen die Bedingungen beachten. Also ich habe auch schon Aufnahmen am Anfang, als der Drohnenpilot mit diesem Service angefangen hat, gab es auch schon ein paar Aufnahmen, zum Beispiel während Schneefall, also während es gerade geschneit hat, eben Bilder aufgenommen wurden. Und da sieht man auf jeden Fall die Qualität der Bilder, weil eben auch die Schneeflocken gewisse Temperaturen emittieren, die Bildqualität sehr verringern. Also so achtet man da drauf. Ich habe auch in meiner Software einen Algorithmus implementiert, um sicherzustellen, dass die Qualität der Bilder eben hoch ist. Aber das muss man eigentlich so ein bisschen im Vorhinein machen und sichten, um da sicherzustellen, dass die Daten gut sind.
Habt ihr auch infrastrukturelle oder geografische Einschränkungen bei euren Flügen?
Ja, das, was ich zum Beispiel schon erwähnt habe mit diesen verschiedenen Bodenarten. Also da muss man wirklich ein bisschen drauf achten und dann konservativer arbeiten, wenn der Boden eben zum Beispiel sehr kieshaltig ist oder sowas. Ansonsten ist es natürlich auch einfach so, dass alles, was über der Fernwärmeleitung ist, dass die Bildaufnahmen, die natürlich von der Luft gemacht werden, eben stören können. Also zum Beispiel, wenn ein Auto über einem Leck steht und das Leck ist sehr klein, kann es sein, dass es einfach nicht gesehen wird. Deswegen muss man das Ganze eher als zeitliches Überwachungssystem sehen und die Flüge auch immer wiederholen, zum Beispiel jedes Jahr oder so, dass man auch da ein bisschen unterschiedliche Daten bekommt. Sonst kann es natürlich auch sein, dass zum Beispiel Schienen über die Leitung verlaufen und dann ist es auch sehr schwer, da irgendwas zu identifizieren. Obwohl wir jetzt noch kein Beispiel hatten, wo wirklich ein Leck von den Stadtwerken irgendwie unter den Schienen vermutet wurden und wir auch nichts gesehen hätten. Also wir haben nur bislang nichts gesehen unter den Schienen.
Gibt es Gesetze und Regulierungen, die euch manchmal im Wege stehen?
Es geht, also der Drohnenpilot kümmert sich um viel, was das betrifft. Also man muss sich Genehmigungen natürlich einholen für die Bereiche, wo man befliegen will. Wir sind auch schon mal hier in Karlsruhe geflogen, in der Nähe von Militärgebiet. Da muss man natürlich besonders eben drauf achten, beziehungsweise Bescheid geben vor allem. Wir fliegen eigentlich so hoch, also wir fliegen bei 60 Metern Höhe. Und durch diese Thermalbilder und die Nachtbefliegung kann man keine Person an sich identifizieren. Deswegen sind die Regulierungen da viel schwacher, sag ich mal. Sobald es um Daten geht, wo man Einzelpersonen wiedererkennen kann, sind die Bedingungen da ganz, ganz anders.
Liefert deine Forschung auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung? Ist da so ein Schnipselchen Nachhaltigkeitsaspekt dabei?
Ich würde sagen, der Kernaspekt ist wirklich diese Förderung von dem Gesamtsystem, also der Fernwärme. Ich hatte Dänemark schon erwähnt als Beispiel. In Deutschland ist es so, dass wir bei der Fernwärmeversorgung gerade so 30% klimaneutral sind. Und in Dänemark, wie gesagt, bei 90% fast. Sie versorgen 2/3 der Bevölkerung mit Fernwärme. Also es ist wirklich durch die Gesetzgebung, die irgendwie in den späten 70er Jahren sich da etabliert hat, hat sich dieses System daraus ergeben, was wirklich viel CO2-neutraler, zukunftsfähiger ist als das aktuelle in Deutschland. Deswegen ist es eine Möglichkeit, ein Potenzial für diese Technologie, hier auch eingesetzt zu werden und da einen Beitrag zu leisten.
Wie reagieren denn Gemeinden oder Endverbraucher auf die Technologie? Hast du da schon Feedback erhalten?
Nicht direkt Feedback, ich war aber bei Flügen dabei, zum Beispiel in Karlsruhe. Man darf halt nicht vergessen, es ist in der Nacht und dadurch, dass man 60 Meter Flughöhe hat, muss man nicht jeden Bewohner, an dem man vorbeifliegt, jedes Haus informieren, dass da was passiert. Das heißt, es gab schon so Momente um 3 Uhr morgens, wo jemand runtergekommen ist von seiner Wohnung und gefragt hat, was wir denn da machen und bei ihm sei das Internet ausgefallen, ob das mit unserer Drohne zusammenhängen würde. Also solche Sachen, wo ich ihn natürlich beruhigt habe und ihn auf unsere KIT-Webseite hingewiesen habe und meine Forschung und so weiter. Aber ja, da gibt es schon manchmal so skurrile Auseinandersetzungen, die man hat oder Konversationen mit Bewohnern.
Welche zukünftigen Entwicklungen siehst du denn in der UAS-Technologie, die für die Fernwärmenetzüberwachung relevant sein könnten? Was gibt's da noch?
Also meine Hoffnung ist, dass sich vor allem in den Kosten was verändert, also dass die Systeme günstiger werden. Das hat man jetzt schon in den letzten Jahren gemerkt. Also alleine was Drohnen an sich betrifft, die Anschaffung, man kennt ja mittlerweile Leute, die einfach sich privat eine Drohne gekauft haben. Das geht einfach schon, also mit vergleichsweise geringen Kosten. Aber ich hoffe natürlich, dass vor allem die Thermalkameras besser werden. Ich hatte schon die Unterschiede in der Auflösung erwähnt. Also, dass man da die Sensoren, mit denen wir gerade arbeiten, sind ungekühlte Sensoren, weil die gekühlten sind sehr teuer. Und da ist natürlich die Hoffnung, die sind qualitativ nochmal besser, hochauflösender, dass die Kosten auch sinken werden, dass man da Fortschritte macht und dann eben nochmal genauere Bilder rauskriegt und dann eben den ganzen Prozess eben verbessern kann.
Du denkst also schon, dass die Kosten-Nutzen-Bilanz sich in der Zukunft zugunsten der UAS-Technologie weiterentwickelt?
Ja, das denke ich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sich das besser etabliert, also wenn es einfacher wird für die Stadtwerke, sowas einzusetzen, weil es eben diese automatisierte Analyse gibt, dass sie sich dann überlegen können, wenn sie das Geld haben, dass sie selber diese Technologie kaufen, also die Drohnen und die Kameras und dann die Befliegungen selber durchführen können und es damit eben für sich vereinfachen und es auch häufiger einsetzen können.
Gibt es bereits Hinweise darauf, dass die UAS-basierte Thermografie zur Standardmethode für die präventive Überwachung wird?
Die Stadtwerke sind auf jeden Fall interessiert daran, was ich von Gesprächen mitkriege. Aber sie sind interessiert, irgendeine Lösung zu finden für Überwachung, weil das wirklich keine funktionierenden Methoden gibt, standardisiert. Es gibt verschiedene Ansätze für alternative Methoden. Ich habe mich eben auf diese Thermografie spezialisiert, weil ich das einen super interessanten Ansatz finde. Aber es gibt auch andere Ansätze. Was sich am Ende durchsetzen wird, ist schwierig zu sagen. Aber allein, dass es schon als Service existiert vom Drohnenpiloten aus und er nicht der einzige ist deutschlandweit, also es gibt auch noch andere, die das anbieten, finde ich, ist schon ein Indiz dafür, dass es ein zukunftsträchtiger Ansatz ist, der da wirklich eine Lösung bieten kann für die Stadtwerke.
Jelena Vollmer hilft Stadtwerken, hilft Kommunen, die Lecks in den Fernwärmeleitungen schneller und effizienter zu identifizieren, vielleicht uns als Kundinnen und Kunden am Ende auch eine günstigere Rechnung am Ende des Monats zu haben. Wer weiß, ich freue mich, Jelena, dass ich mit dir sprechen konnte. Ich habe einiges gelernt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was passiert mit diesen Leitungen unter der Erde. Irgendwie werden die es schon richten, aber du hilfst mit, dass es wirklich gut gerichtet wird. Du bist effizient in deiner Forschung. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön, dass du hier warst und uns das erzählt hast.
Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.